Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Folge 34. Mein Name ist Nora Hespers.
Ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben einen Gast heute dabei.
Hallo, ich bin Aaron Langenfeld.
Genau. Aaron ist zu uns gerufen worden durch Rita.
Ich habe Akquise betrieben.
Aktiv sogar.
Ja.
Genau, Menschen in unserem Podcast gelotst. Und zwar zu welchem Thema?
Wir sprachen über Willensfreiheit und ob nicht alles vorherbestimmt sei und so. Und da dachte ich, da frage ich mal jemanden, der sich damit auskennt.
Einen willensfreien Experten.
Ja, also wollen wir sehen, ob ich so willensfrei bin und Experte vielleicht auch nicht, aber ich freue mich hier zu sein, bin gespannt auf das Gespräch und das Thema.
Du bist auf jeden Fall schon mal freiwillig hier.
Ja, hauptsächlich.
Vielleicht, das wissen wir ja nicht so ganz genau.
Genau, richtig. Also auf dem Weg dahin natürlich auch viele Gedanken daran verschwendet, ob ich jetzt noch die Möglichkeit hatte, in eine andere Richtung abzubiegen, aber…
Das ging nicht, weil wir gemeinsam bei einem Vortrag waren, der für mich eine Reprise meines frühen Studiums war, in dem ich beginne anekdotisch.
Bitte gerne.
Ich zuerst ein Seminar zur Willensfreiheit hatte, dann eins zum Determinismus und von beidem vollständig überzeugt war. Und dann wusste, das wird schwierig mit dem Philosophiestudium. Und jetzt, viele Jahre später, war ich beim Vortrag, zu dem Aaron eingeladen hatte, wo es wieder um Willensfreiheit ging, fühlte mich unangenehm erinnert an mein eigenes intellektuelles Unvermögen und dachte, da muss jemand anders hauptsächlich drüber sprechen. Dann habe ich meine Aufzeichnungen zur Zwischenprüfung wieder gefunden und da stehen wirklich lustige Sätze drin. Die werfe ich dann so ein, mal gucken, ob ihr merkt,
dass ja, die wirf mal.
Soll ich schon?
Ja, ich habe gerade schon auf dem Hinweg so überlegt, wie das mit der Willensfreiheit aussieht, weil ich mich ja bemühe, ein netter Mensch zu sein und mir das heute Morgen gleich zweimal nicht so besonders gut gelungen ist. Und ich mich dann gefragt habe, war das jetzt freier Wille, einfach so auszurasten oder hätte man sich da nicht auch beherrschen können? Waren es die Hormone? Bin ich hormongesteuert? Ja? Habe ich gar keinen freien Willen? Das hat mich massiv durcheinander gebracht. Du kannst mir die Frage beantworten?
Ich habe mir die gleiche Frage heute Morgen im Supermarkt gestellt, wo man ja so vor Feiertagen irgendwie nicht mehr die Contenance wahren kann, weil einem ständig Leute in den Einkaufswagen rennen und man irgendwann merkt.
Ja, es sind die anderen, ne?
Genau, die einzig und allein, die anderen, man selbst hat damit wenig zu tun, ne? Genau, aber das ist natürlich die spannende Frage schlechthin in dem Thema ist, in Situationen, in denen man die Selbstbeherrschung verliert, man hinterher was zugeschrieben bekommt von anderen. Also hinterher sagen andere, hättest du nicht anders tun können in dem Moment. Und man kann sich dann fragen, hätte ich wirklich anders gekonnt? Spannend ist aber ja, dass die anderen meinen, man hätte.
Ja.
Also wenn ich was richtig Blödes gemacht habe, irgendwie, ich weiß nicht, jemand im Supermarkt verhauen habe, weil der mir die letzte Haferflockenpackung weggenommen
hat. Das macht der Aaron hin und wieder.
Dann ne, wird hinterher jemand sagen, das hättest du nicht tun sollen. Wenn ich dann aber jetzt eine schöne Genealogie vorlege und sage, aber zu Hause ist mir schon ganz Schlimmes passiert, meine Frau hat mich geschlagen zu Hause, dann war die Autobahn so voll hierher und überhaupt ist mir nur Blödes passiert und dann nimmt der Idiot auch noch die letzte Packung Haferflocken, da konnte ich jetzt nicht mehr anders in dem Moment.
Ja, da würde jeder Richter mildernde Umstände walten lassen.
Eben, genau, ja.
Ja, also der Kern der Sache ist tatsächlich die Verantwortungsproblematik. Ne?
Genau.
Wenn ich frage, war ich frei, so und so zu handeln oder auch so und so zu wollen und zu wünschen? Das fand ich eine wichtige Ergänzung, dass es nicht nur um Handlungsfreiheit geht, sondern um Willensfreiheit. Habe ich mich da frei entschieden, kann mir diese Handlung dann zugeschrieben werden und gilt das Gegenteil. Wenn ich nicht vollständig frei war, aber so und so gehandelt habe, heißt das dann, ich bin auch nicht verantwortlich.
Ja, und was mir noch so durch den Kopf gegangen ist auf der Hinfahrt war, nee, ich kann ja frei was wollen, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das auch frei umsetzen kann, weil ich ja immer noch Teil einer Gesellschaft bin. Das heißt, dann kann ich den ganzen lebenslangen Tag lang frei wollen und dann kommt jemand und will das aber nicht, was ich will und dann haben wir schon ein Problem.
Genau, also die Abwesenheit von äußerem Zwang muss schon mal gegeben sein und noch einiges mehr.
Genau, also die klassische Freiheitstheorie spricht ja von positiver und negativer Freiheit. Negative Freiheit heißt so praktisch Reisefreiheit, ne, dass mich niemand daran hindern kann, jetzt nach Kuba zu fliegen oder sonst wohin.
Das Konto?
Genau, also ich kann daran gehindert werden, aber ich muss nicht daran gehindert werden. Das heißt, prinzipiell kann ich von außen so eingeschränkt werden, dass negative Umstände begrenzen können, was ich tun kann, was ich nicht tun kann. Und positiv gesprochen geht es um die Frage, ob ich das, was ich tue, vielleicht sogar tun muss, auch wollen kann. Also die Frage ist ja, wenn ich nicht nach Kuba fliegen kann, gibt es Umstände, unter denen ich das vielleicht sogar wollen kann. Auch wenn ich nicht für die für die Umstände verantwortlich bin. Also wenn mein Konto es nicht hergibt, mhm, und ich nicht nach Kuba fliegen will, bin ich dann eigentlich frei in meinem Willen oder bin ich nicht frei?
Klingt nach einem Trick,
ne? Ich dachte auch gerade, aber wenn ich nicht nach Kuba will, dann muss ich auch mein Konto nicht fragen, ob ich es kann.
Ja, oder es klingt nach Schönreden und Bejahen. In der Tat ist das, glaube ich, in der Literatur ein Ausgang aus der Problematik, der diskutiert wird. Bejahung.
Ne? Bejahung. Ich bejahe den Umstand, dass ich kein Geld habe und will gar nicht mehr nach Kuba fliegen.
Ach, ja, nicht nötig. Was soll ich denn da? Ich brauche gar nicht.
Eine Eikel ist auch schön.
Ziehen wir das Beispiel mal anders auf.
Bitte.
Damit es deutlicher wird.
Ja, siehst du siehst schon.
Ja, genau.
Läuft.
So kommen wir hier nicht. Also, sagen wir mal, es ist Karneval. Wir sind ja in Köln. Wir haben Karneval und man geht nachts betrunken von der Zöpi irgendwie Richtung nach Hause und kriegt so ein Hüngerchen, geht dann zum Pizzamann und beim Pizzamann gibt's Pizza und man guckt sich diese ganze Palette von Pizzen an und sagt dann am Ende, eine Pizza Vegetarier bitte. So, und dann sagt er, super, mach ich. Und jetzt gibt's aber gar keine andere Pizza mehr als Vegetarier, weil alle anderen Zutaten weg sind. Mhm. Das heißt, wir Betrunkenen wissen gar nicht, es gibt nur die Pizza, bestellen diese Pizza, hatten aber faktisch gar keine andere Wahl, als diese Pizza zu nehmen.
Das ist Glück.
Genau, also, ne, was auch immer das war, aber das ist so eines dieser berühmten Beispiele von Harry Frankfurt, etwas modifiziert, die Frage stellen, sind wir dann frei in dem Moment oder nicht, wenn wir keine andere Wahl hatten, aber das, was passiert, genau das ist, was wir wollen.
Aha, aber stellt sich dann die Frage, ich meine, so lange wirft es ja auch kein Problem auf, wenn das, was ich will, immer das ist, was passiert, dann habe ich im Prinzip ja erstmal gar kein Problem.
Ja, lebensphilosophisch erstmal nicht, ne? Solange ich das nicht weiß, kann man sagen,
boah,
das
ist technisch auch nicht.
Erkenntnistheoretisches Scheinproblem ist ja wurscht. Wurscht. Ich wollte ja sowieso keine Salami, ne? Das ist dann im Alltag egal, aber erkenntnistheoretisch ist es schon interessant, genauso wie der, ja, vielleicht umgekehrte Fall, das was total überdeterminiert ist, ich ein Streichholz anreibe, es aber gleichzeitig über eine Flamme halte und im Prinzip nicht weiß, warum es sich jetzt entzündet. Mhm. Also es hat zwei Bedingungen, die zum Entzünden gut sind und ich kann nicht mehr mit klassischer Wenn-A, dann B-Kausalität weiterkommen. Das ist ein ähnliches Problem.
Ich dachte tatsächlich bei dem Beispiel, das du genannt hast, ob das überhaupt unser freier Wille ist, dass wir dann Hunger haben, weil wir haben ja gesoffen. Also Alkohol macht halt Hunger. Und vielleicht hätten wir gar keine Vegetarier essen müssen an dem Abend, wenn wir nicht vorher ordentlich gesoffen hätten.
So, und jetzt kann ich einen der Sätze zitieren, die ich als junge Studentin mit 20,5 Jahren für klug hielt. Da habe ich mir tatsächlich aufgeschrieben, schön, dass ich das noch lesen kann, Achtung. Wir tun, was wir wollen, aber wir sind genötigt zu wollen.
Der Zwang zur Freiheit, Sartre, ne?
Ja, und auch Schopenhauer, ne? Ja. Sich vom Willen zu lösen, steht mir irgendwie nicht frei. Ich muss immer was wollen. Wir sind Helden, ne?
Ja, das muss
immer was wollen sollen.
Wir müssen an was wollen sollen, genau.
Ja, und das ist Teil der Schwierigkeit.
Das endlose Spiel mit Modalverben, dass man das
ja. Ja, aber müssen, wirklich, ich finde das wirklich nicht spannend. Müssen wir was wollen, sollen? Sollen wir was müssen, können?
Die Frage noch, nein, also. Versuch's mal nichts zu tun. Also versuch mal irgendwas nicht zu wollen in Situationen, wo du was tun musst.
Ja, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Als impulsgesteuerter Mensch bin ich natürlich, das will ich natürlich alles immer so.
Wir können ja zu dem Beispiel, was du von heute Morgen zitiert hast, mal zurückkehren und versuchen, das aufzudröseln, dass dir Menschen mitteilen, oder nee, du hast dir selber mitgeteilt, ach, da habe ich aber nicht gut gehandelt, ich hätte anders wollen und anders handeln können.
Nee, ich hätte die Situation eigentlich ruhiger lösen wollen, hatte mich allerdings schon so echauffiert innerlich, dass mein Vorhaben mit Übertreten der Türschwelle sozusagen und dem Begegnen der anderen Person zunichte war, weil dann tatsächlich meine Emotion gesagt hat, Platz da jetzt, komm ich und raus. 3, 2, 1. Ne?
Und im Übrigen hat derjenige die letzten Haferflocken genommen.
Genau. Und dann hörte ich mich reden und dachte, aber so wollte ich das überhaupt nicht geklärt haben. So, aber das war einfach, ja.
Aber das ist doch so ein spannendes Phänomen, dass wir hinterher sowas wie Reue kennen, dass wir sagen, wir hätten es anders machen wollen. Und ich glaube, dass ein klassisches Problem ist der freiheitsphilosophischen Debatte insgesamt, ist, dass wir so verwechseln, frei zu sein mit, wir müssen zu jedem x-beliebigen Zeitpunkt unseres Daseins wirklich frei sein. Also ein Philosoph, der für Rita und mich ja interessant ist, den wir gehört haben, ist Robert Caine, der sagt, vermutlich sind wir in den allermeisten Fällen unseres Lebens überhaupt nicht frei, das zu wählen, was wir wollen und auch dann das zu tun, was wir wollen. Aber er sagt, es kann doch sein, dass es bestimmte Situationen im Leben gibt, wo wir unseren Charakter formen. Also wo wir aus so einer Reueerfahrung heraus sagen, ich wollte doch eigentlich anders, dazu kommen, dass wir sagen, beim nächsten Mal passt du aber besser auf. Und dann entscheiden wir in dem Moment sozusagen gar nicht, jemand anderen anzuschreien oder zu verhauen, sondern wir haben das zu einem früheren Zeitpunkt entschieden und handeln in dem Moment als Konsequenz dieser Entscheidung. Und je häufiger wir das tun, also so eine klassische tugendethische Sicht, umso leichter fällt uns das.
Aber dann, das würde ja erst in einem Alter gelten, wo wir das dann auch reflektieren können. Weil ich meine, dass man jemandem wegen der letzten Haferflocke oder wegen geringerem nicht verhaut. Also meinen Neffen ist das noch nicht klar.
Also bildungstheoretisch, jetzt pädagogisch sozusagen gewendet, ist das ja auch ein Klassiker zu sagen, am Anfang ist sehr viel, böse gesagt, Dressur, Disziplinierung und so weiter, viel Erziehung, was von außen auf mich zukommt. Aber diese self-forming actions, wo ich meinen Charakter forme und mich von innen heraus entwickle, Entschlüsse fasse und dementsprechend handle, eine Haltung entwickle, das fällt eigentlich ins Feld der Bildung. Mhm. Und wenn ich die sehr kognitiv verstehe, also als Geistesleistung und als Reflexivität, dann kann ich die erst sehr spät ansetzen. Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt ganz vieles, auch bei deinem Neffen schon, leibliche Bildung, ästhetische Bildung, ihm irgendwie auf andere Weise begreiflich zu machen, dass es jetzt ganz gut wäre, eine andere Option zu wählen. Da muss man vielleicht gar nicht so hochkognitiv ansetzen.
Nee, das nicht. Aber man merkt halt schon, dass das erstmal wird dir ja was Wünschenswertes von außen sozusagen angeboten. Ja, also das ist der wünschenswerte Weg und diesen Weg, den befürworte ich nicht so. Für den einen wirst du belohnt und den anderen wirst du, der wird in irgendeiner Form sagen, funktioniert, ja, oder unterbrochen oder wie auch immer man das nennen möchte. Also es geht jetzt nicht darum, Kinder zu verhauen, aber du sagst dann halt schon, nein, das ist ja auch eine Sanktion, ich möchte das nicht oder ich möchte nicht, dass du das machst. Das heißt, ich gebe ja erstmal einen Rahmen von Möglichkeiten, Handlungsmöglichkeiten und aus denen kann ich auswählen und das lerne ich irgendwann immer besser, wie ich das auswähle. Und da bin ich aber beeinflussbar, sehr, sehr lange sogar. Also so und deswegen finde ich das mit dem freien Willen, ich finde das insofern spannend, weil sich der ja auch entwickelt oder auch, das ist ja auch kein Status quo, wie man so immer so denkt, so, ah, jetzt habe ich den freien Willen, jetzt kann ich das irgendwie alles, also freier Wille klingt ja auch irgendwie nach Kontrolle, ne? Also ich habe meine Leiblichkeit zum Beispiel unter Kontrolle.
Ja,
so,
ja,
wenn ich das immer reflektieren kann.
Nicht zu schlafen und nicht
so
zu essen.
Ja, genau, wenn ich das immer reflektieren kann alles und frei entscheiden kann und auch frei über meinen Körper verfügen kann, dann habe ich so eine richtige Freiheit erlangt, das klingt ja auch irgendwie. Oder bin ich da, der Aaron zieht
ich glaube,
die Stirn
nein, 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 ich ziehe die immer in Falten, das ist so mein Ding. Aber davon, ja, ich glaube, dass du, also das, was du ansprichst, sind ganz, ganz viele, ganz wichtige Differenzierungen, die ich jetzt, hätte ich eigentlich Stift und Block gebraucht, dass ich das hier mitschreibe, aber einhändig. Ja, also eine wichtige Differenzierung, die ich für immer wichtiger halte, um richtig einordnen zu können, was auch Leute meinen, die von einer Willensfreiheit ausgehen, ist tatsächlich nicht, dass Willensfreiheit was ist, was so als Päckchen irgendwann in den Kopf knallt und plötzlich bin ich willensfrei, sondern wie du gesagt hast, was ist, was sich evolutionär entwickelt, was Zeit braucht in der Entwicklung, was Einflüsse braucht, gesellschaftliche Einflüsse, konkrete Vorgaben, was naturale Bedingungen braucht, die erfüllt sein müssen dafür, dass ich ein bestimmtes Vermögen realisieren kann.
Was würdest du unter naturalen Bedingungen verstehen?
Ja, bestimmte Ausprägung, also neuronale Ausprägung. Das heißt, mein Gehirn muss in der Lage sein, dass ich bestimmte Gedanken fassen kann, dass ich einen bestimmten Grad an Reflexionsvermögen erreichen kann. Diese evolutionäre Perspektive ist, glaube ich, deswegen ganz wichtig, damit wir sehen, dass sich Vorstufen von Reflexionsvermögen nicht nur bei Kindern finden, sondern möglicherweise auch schon bei hochentwickelten Tierarten. Und das bringt eine ganz andere, weniger für Mythen anfälliges Bild von Freiheit mit sich. Also was Rita gerade so flapsig gesagt hat, versuch mal nicht zu schlafen und so weiter. Das sind ja die Dinge, die, also man verwechselt dann Autonomie mit Autarkie. Das heißt also Freiheit mit radikaler Selbstverfügtheit. Und das meint es garantiert nicht. So, also deswegen kann man sich da sehr schön negativ abgrenzen. Das heißt, man könnte dir bei all dem, was du an kritischen Punkten gesagt hast, zustimmen und trotzdem sagen, na, damit ist die Idee der Freiheit aber noch nicht erledigt.
Genau, ich kann ja auch als Bandbreite denken. Auf der einen Seite die absolute, totale Freiheit, auf der anderen Seite der absolute, totale Determinismus. Und dann kann ich gucken, wo ich mich dazwischen bewege und ob die beiden tatsächliche Gegensätze sind. Man ist auch so leicht dabei zu sagen, ja, ganz klar, das ist der eigentliche Gegensatz. Ob das so stimmt, muss man philosophisch und logisch zunächst mal prüfen, würde ich sagen. und dann fragen, ob das beides, selbst wenn es Gegensätze sind, kompatibel ist oder inkompatibel. Und auch darum ranken sich ja viele Debatten in dem Thema.
Um Menschen mitzunehmen, denen das Wort Determinismus nicht so 100% geläufig ist?
Ja, Vorbestimmtheiten, aber auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Man kann davon ausgehen, entweder
sowas wie Schicksalhaftigkeit oder so.
Das ist eine Form. Also man kann sagen, entweder ist es eine Theorie der gesamten Realität. Mhm. Es ist alles vorherbestimmt, wie es läuft, und wir bilden uns irgendwie ein, dass wir uns dazu frei verhalten würden. Oder aber
bis das Kind aus dem Traum aufwacht, in dem wir alle mitspielen.
Ja. Ja. Oder es ist eine Theorie von handelnden Personen, die durch Kausalität bestimmt sind, also nicht der gesamten Realität. Da mag es irgendwie quantenphysisch so Unwägbarkeiten geben, aber das Handeln von Menschen ist irgendwie vorherbestimmt. Oder man kann auch sagen, Menschen funktionieren nach so einem Maschinenmodell, die eben auch total, ja, nach Kausalität geordnet ist.
Jetzt bin ich gleich schon wieder bei der, das tut mir leid, ganz sofort angeknüpft bei der Digitalisierung, wenn du das so sagst, Maschinenbestimmtheit und so, weil das ist ja eigentlich genau das, was wir gerade, oder auf dem Weg, auf dem wir gerade sind, den Menschen durch Algorithmen vorherzubestimmen. Und es gibt ja wirklich schon sehr konkrete Ansätze dazu, zum Beispiel, dass man anhand bestimmter Parameter eines Menschen und seines Lebens schon voraussagen können will, ob der mal straffällig wird. Ja, und dann entsprechend diesen Algorithmus, den Facebook ausprobiert, ich weiß aber nicht, ob sie ihn ausgerollt haben, ausprobiert hat, je nachdem, was du postest, wenn du negative Gedanken hast oder Facebook, der Algorithmus das Gefühl hat, also im übertragenen Sinne, du wärst selbstmordgefährdet, er dir sofort Hilfe anbietet. Also da sind wir ja schon bei was, das so ein bisschen schräg ist in der Interaktion, wenn man sich da einen freien Willen zu vorstellt. Also kann ich mich zu etwas, das mich in der Form ausliest, überhaupt frei verhalten? Weil ich die Bedingungen zum Beispiel gar nicht kenne.
Genau, also man könnte jetzt erstmal hingehen und sagen, klassischerweise war das, was das deterministische Programm war, bis ins 18., 19. Jahrhundert hinein sicher die Vorstellung, dass Gott alles irgendwie im Griff hält, dass die Welt also sozusagen bestimmt ist durch ein allmächtiges Wesen und Allmacht so verstanden wurde, dass alle Taten praktisch nicht mehr verändert werden können, fast so eine fatalistische Macht dann am Ende. Und das hat sich gewechselt, wurde abgelöst, das haben Leute wie Foucault etwa ziemlich treffend analysiert durch die Vorstellung der Natur als alles bestimmende Wirklichkeit. Und auch im Kontext dieser Digitalisierung ist diese Vorstellung, dass der Mensch praktisch als Stück der Natur radikal vorhersehbar ist, eigentlich das Leitprinzip. Mhm. Also, dass ich sagen kann, das, was Charaktereigenschaften sind und Ausdrücke von Charaktereigenschaften, die dann gemessen werden durch Klicks und durch Likes und sonst was, dass die praktisch sich auslesen lassen wie eine Software, die nicht variabel ist, sondern die unter bestimmten Ausprägungen so verstanden werden kann, dass ich absehen kann, was jemand als nächstes tun wird. Mhm. Das Bild ist natürlich fatal, weil es nicht mehr einberechnet, wie sehr ich gleichzeitig mit darauf einwirke, was dem anderen überhaupt als Möglichkeit angeboten wird. Mhm. Also das heißt, ich reproduziere praktisch eine Wirklichkeit für den konkreten Menschen der Welt und dann ist es irgendwann nicht mehr verwunderlich, dass er die immer gleichen Sachen wählt. Mhm. Also wenn ein Programm ausliest, was ich gerne mag und ich gar keine Alternativen mehr habe zu dem, was ich gerne mag, dann ist es auch nicht verwunderlich, wenn ich immer wieder diese Sachen wähle. Insofern ist das Argument, wenn es so gefasst wird, zirkulär. Aber davon ganz unabhängig würde ich natürlich behaupten, bedeutet auch hier Freiheit nicht, dass ich nicht Präferenzen haben kann, die ganz klar sind, die sich durchziehen, die man auch so auslesen kann wie bei einem Tier. Mhm. Also eine Schokolade, die ich gerne esse oder sonst was. Das wird sich nicht plötzlich ändern, weil ich es nicht mehr will. Aber das kann passieren. Und zwar dann, wenn andere Gründe gewichtiger werden, das nicht mehr zu tun. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass die Schokolade aus Kinderarbeit hergestellt wird. Und ich dann sage,
mit Hilfe von.
Genau, ja. Also, Entschuldigung.
Kinderschokolade.
Genau. Aus Kindern.
Ja, Entschuldigung, genau. Jetzt mit den Präpositionen. Genau. Und das heißt, andere Gründe werden gewichtiger. Und interessant ist, letzter Punkt, dann höre ich auf zu quatschen. Interessant ist dabei, dass die Freiheitsdebatte da plötzlich wieder auf einer moralischen Ebene angesiedelt ist. Und wir neigen ganz oft dazu, uns so völlig sinnlose Sachen zu fragen in der Freiheitsdebatte. Also die Frage, ob ich eine Pizza Vegetarier oder Pizza Tonno wählen kann, ist im letzten Jahr auch eigentlich unerheblich für unser Selbstverständnis, aber ist sehr wohl sehr erheblich für unser Selbstverständnis, ob wir zu moralischen Entscheidungen fähig sind oder nicht.
Ich hätte ja auch übrigens gedacht, das Ende der Geschichte als Pointe wäre, dass es gibt nur Pizza, Vegetarier und du bestellst einfach den Falafel.
Ja, oder entscheidest dich dann doch gerade mal nichts zu essen. Also genau. Ich dachte auch,
jetzt nicht mehr.
Quality Land, ne? Ja. Ich will den pinken Delfin-Vibrator einfach nicht haben. Der Algorithmus hat vielleicht einen Fehler gemacht. Oder
nein, du möchtest das.
Genau.
Ja, oder mir wird eingeredet, dass ich das möchte. Aber es gibt so Unwägbarkeiten, die ja dann passieren, entweder weil andere Gründe wichtiger sind oder weil eben auch Fehleranfälligkeiten einprogrammiert sind. Das wäre ja denkbar.
Genau, aber das ist ja das, was so absurd ist. Das Absurde ist ja, dass es tatsächlich sehr, sehr, sehr nah an der Realität ist. Und
Also spannend finde ich ja, dass ich immer so Produktvorschläge kriege für Sachen, die ich schon gekauft habe. Da frage ich mich immer, was
du willst doch noch eins.
Ja, genau.
Das hast du bestimmt inzwischen kaputt gemacht.
Genau, du brauchst doch noch so eine Aufnahme.
Der Aaron kauft immer alles doppelt.
Ja,
genau. Ja, aber auch das zum Beispiel dieses Fremdbestimmtsein von bestimmten Geräuschen, die dein Smartphone macht. Ja? Mhm. Du wirst ständig in deinem Alltag unterbrochen, ob du das möchtest, ob du das willst oder nicht. Das heißt, du verfügst nicht mehr wirklich frei über deine Zeit. Du hast frei entschieden, dich mit einem Smartphone zu umgeben oder mit irgendeinem anderen technischen Gerät, aber gibst halt dafür auch vielleicht eine freie Entscheidung im ersten Moment Freiheiten auf und ab. Mhm. So, und bist dann aber fremdbestimmt.
Wo? Und in der Lage, mich auch noch drüber zu ärgern, das finde ich ja so.
Ja. Ne?
Das ist doch witzig. Zuerst wählen wir das, uns zum Sklaven zu machen, mal böse gesagt, ne? Es war Herrschaft und Knechtschaft. Und dann wird das irgendwie so ein dialektisches Verhältnis, in dem man steckt. Und dann ärgert man sich auch, dass man dem unterworfen ist und so, statt zu prüfen, ob man aussteigen kann.
Aber Fremdbestimmung ist ja nichts per se Schlechtes.
Nein, natürlich
nicht. Also es klingt so, als wären wir nur dann wirklich frei, wenn wir nicht fremdbestimmt wären.
Ja, aber in dem konkreten Fall ist ja diese Fremdbestimmung ja auch noch getriggert. Also im Fall von Smartphones gibt es ja auch Trigger und es gibt ja auch psychologische Einwirkungen. Das heißt, wir werden schon auch manipuliert. So, und sind wir in dem Moment, wo wir manipuliert werden, sind wir da noch frei?
Ja, oder du sagtest ja was, wenn ich das als Unfreiheit erlebe und das schlecht finde. Ne, das ist ja was anderes, als ist es eine tatsächliche Unfreiheit oder nicht, wenn ich das dann als unfrei erlebe. Es ist ja auch grundsätzlich denkbar, dass es sowas gibt wie eine kausale Bestimmtheit ohne Vorherbestimmung. Also ne, das kann dann ablaufen nach bestimmten Kausalketten, in die ich mich gefangen fühle, ohne dass das vorherbestimmt wäre, sondern da gab es eine Aktion im Vorhinein, über die auch entschieden wurde und dann wird mir das zunehmend so ungreifbar.
Ja, also es entgleitet dir sozusagen die Kontrolle in dieser Situation.
Aber natürlich kann ich dann in eine Situation kommen, wo mir das nicht gefällt. Und ich glaube, das ist die Ebene, auf die man dann zurückkommen muss. Also die Frage ist für mich dann ganz oft weniger, bin ich jetzt in einem metaphysischen Sinne frei, sondern in der Situation, wo mir Gegengründe gegen mein Verhalten einfallen und ich mir denke, ach, du würdest auch mal gerne wieder ohne Smartphone. Du würdest auch mal gerne wieder so und so, stellt sich für mich nicht mehr die Frage, ob ich das wirklich kann, weil ich mir ständig unterstelle, dass ich das kann. Also wenn sich diese Gründe einstellen, wieder anders zu handeln, in dem Moment habe ich eigentlich auch die Befähigung dazu.
Das würde aber zum Beispiel, das würde so ein bisschen der Suchttheorie widersprechen. Ne? Also du bist ja, also es triggert ja vor allen Dingen Suchtrezeptoren bei uns, ne? Das, was da gemacht wird. Da sind ja Elemente drin, die auch zum Beispiel für Spielsucht sorgen und auf die unser Gehirn anspringt, die das Belohnungszentrum und so weiter. Können wir da wirklich alle, also jeder, hat jeder auch die gleiche Befähigung, dagegen zu wollen, sozusagen?
Das würde ich nicht sagen. Das hängt ja auch vom Suchtgrad ab. Also würde der Suchttheorie gerade nicht widersprechen wollen. Aber in dem Moment, wo ich noch in der Lage bin, Probleme selbst, also nehmen wir ein klassisches Beispiel, Alkohol, das in der Freiheitsphilosophie auch immer wieder vorkommt. So in dem Moment,
warum
wo ich,
nur?
Ja, gut, Philosophen. Ne?
Philosophen.
Ja. Genau, also wenn ich, es ist jetzt auch, hat gar nichts mit meiner Person selbst zu tun. Also solange ich noch so Gründe finde, dass ich sage, Mensch, es wäre mal wieder an der Zeit, irgendwie jetzt mal 3 Wochen nichts zu trinken. Und man schafft das problemlos, ne? Weil man sagt, die Gründe überzeugen mich davon. Dann, ich meine, das ist ein alltägliches Beispiel, so handeln Menschen, das scheint zu funktionieren. Schwierig wird es ab Zeitpunkten, wo ich sage, es wäre besser, wenn, und ich merke, ich pack's nicht mehr. Und ganz schwierig ist, wenn ich die Idee gar nicht mehr habe. Also, ja.
Das gilt ja zum Beispiel für Alkohol, aber wenn ich eine Essstörung habe oder esssüchtig bin, geht das ja nicht so. Und sehr ähnlich finde ich das ehrlich gesagt beim Smartphone, weil an dem Smartphone ja viel mehr dran hängt als an einer Flasche Bier. ja, oder an zu viel trinken. Das ist
jetzt meine These.
Naja, aber du bist ja sehr, das greift ja schon sehr stark in deinen Alltag rein, ja. Wir haben sehr, sehr gelernt, damit umzugehen, und es würde ja sehr viele Bereiche im Alltag betreffen. Das wäre jetzt, keine Ahnung, du rauchst in Gesellschaft. Ja, das ist jetzt nicht nur geknüpft an diese Geselligkeit und an die Suchtrezeptoren, sondern das hat ja auch was mit der Handhabbarkeit deines Alltags inzwischen zu tun. Und da gibt's ja ganz viele Gewohnheiten, die du abstellen musst, oder du müsstest, also ich meine, Rita schafft es auch, ganz ohne Smartphone zu leben. Ne? Aber es, Menschen, die das irgendwie schon sehr verinnerlicht haben, die müssten sehr viel aufgeben. Also ich habe fast das Gefühl, der Schritt ist vielleicht ein bisschen größer. Mach du mal.
Ich will jetzt gar nicht hier immer. Also Gerd Keil, Berliner Philosoph, bringt immer das schöne kantische Geigenbeispiel. Sagt, wenn man jetzt sagen würde, also das Beispiel kommt von Kant, nicht jetzt, weil, ja. Und der würde jetzt sagen, so, du könntest jetzt, also hast die Wahl, du lässt das Handy heute mal zu Hause und dann fängst du an zu überlegen, ah, ist aber blöd, da sind meine ganzen Termine drauf, ich brauche meine E-Mails, kriege ich da drüber, Anrufe und so weiter. Und dann sagt dir jemand, okay, du hast die Wahl immer noch, aber wenn du es nicht zu Hause lässt, dann kommst du an den Galgen. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, okay, dann lass ich es zu Hause.
Aber dann ist es ja auch nicht frei entschieden, oder?
Ja, aber das ist die Frage, was Freiheit ist. Freiheit Bedingungslosigkeit? Nein. Freiheit bedeutet, dass ich auf Basis guter Gründe oder auch dadurch, dass ich gute Gründe in den Wind schlage, zu Entscheidungen komme. Also das, ich meine, der Begriff Entscheidung, also aus verschiedenen Dingen zu einer Entscheidung zu kommen, nicht unabhängig von irgendwas, was zu wollen, genau.
Aber wenn ich jetzt so ein Widerstandsgen hätte, so dann und sagen würde, du hast mir gar nichts zu sagen, was mit meinem Smartphone ist, da sterbe ich lieber. Das klingt jetzt absurd, ja, ja, aber ich meine, genau, ja, das ist ja am Ende das, was zum Beispiel die Scheugeschwister gemacht haben. Ne?
Genau, das ist ein Ausdruck von Freiheit.
Richtig.
Zu sagen, lieber gehe ich für meine Überzeugungen in den Tod, als dass ich sie aufgebe. Das wäre jetzt bei einem Smartphone ein bisschen, ne?
Albern. Aber würde man sagen.
Genau, also ist ja auch jedem selbst überlassen. Kann Gesellschaften geben, in denen das Smartphone zum Symbol wird für Freiheit in einem unterdrückerischen System. Und dann kann es sein zu sagen, ich gebe mein Smartphone nicht ab, kann zu einem politischen Statement werden.
Genau.
Ja. Nur in unserem Alltag würde man sagen, ist natürlich Käse, lass doch das Smartphone-Tag zu Hause.
Ja, wobei Rita macht damit schon auch ein bisschen politisches Statement, oder? Mit keinem Smartphone.
Das ist ein Epiphänomen, aber ja. Das stimmt schon. Dass das als politisch wahrgenommen wird. Es ist schon ein Einspruch, aber der ist natürlich total
Einspruch.
Passiv. Aber dass ich das wollen kann, das stört viele auf. Das ist tatsächlich so. Also, dass ich gefragt werde, wie ich das wollen kann. Wie ich einen derart unbequemen Alltag auch noch bejahen kann. Dass ich es mir dann nicht gerne leichter mache. Und ich finde, es sich leichter zu machen, halt auch nach meinen Einschätzungen das falsche Theorem, um ein gutes Leben zu führen. Also meine beleidigten Ausbrüche zur Küchenmaschine hatten wir ja schon. Mit dem Argument, in Westeuropa zu kommen, ich müsste es besonders leicht haben und deswegen die vernünftigen Gründe einsehen, all diese Dinge zu besitzen, die gelten für mich per se irgendwie nicht. So. Zumindest nicht ungeprüft. Also ich neige dazu, das zu prüfen und frage mich dann, was ich wollen kann, nicht nur vernünftigerweise, sondern auch sinnlich, was mir gefällt, was sich gut in mein Leben fügt. Und das ist oft, um die Schleife zu machen, ein Ärgernis für andere. Insofern, ja, ist das ein Statement.
Aber auch da ist die Frage, warum ist es ein Ärgernis? Ich will jetzt gar nicht auf die persönliche Ebene.
Nee. Also genau, so, das aber, ist das Spannende, dass man sich fragt, was ärgert denjenigen daran?
Genau, also sagen wir, die Payoff-Bedingungen ändern sich. Das ist ja dieses wunderschöne Wort.
Ich liebe es. Die Payoff-Bedingungen
ändern sich.
Wir sind BWL-Podcast.
Genau. Ich finde, jetzt musst du explizit dran schreiben.
Ja.
Okay. Also sagen wir einfach, die Situation der Gründe ändert sich. Ja. Und du merkst, die Kosten sind für andere Leute dadurch viel höher. Nicht nur die ökonomischen Kosten, sondern auch die persönlichen Kosten. Das Investment, das andere Leute aufgrund deiner Entscheidung treffen müssen. Dann ändern sich die Gründe so, dass nicht die Frage ist, warum ist mein Leben leichter, sondern mache ich das Leben der anderen Leute leichter dadurch.
Genau.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ne, neugeborenes Kind und jemand in der Familie hat kein WhatsApp, dann muss ich dem immer eine eigene E-Mail schreiben mit den Bildern und kann dann sagen, irgendwann so, mir reicht's, mich nervt's, du kriegst keine Bilder mehr. So von mir.
Du Assi, machst mir zu viel Arbeit.
Genau,
und derjenige muss dann auch ein schlechtes Gewissen kriegen. Das ist bei mir ja tatsächlich so, ne? Dass Menschen mir anders und mit mehr Aufwand, auch mehr finanziellem Aufwand,
die SMS an Rita müssen. Kosten uns nämlich Geld.
Dass die Briefmarken kosten und so. Ja, das ist schon so, dass ich das auch zu verantworten habe. wie teuer ich für euch
bin. Die 8 Cent kriege ich wieder.
Ja, das wäre eine Möglichkeit, ne? Jedes Mal so Payback zu machen. Aber das verweist halt darauf, dass, was du auch eben schon sagtest, Aaron, dass diese Moralfrage da nicht rauszurechnen ist. Also man kann es sich, glaube ich, leicht machen und sagen, entweder Determinismus oder Willensfreiheit, das sind klare Unterschiede. Und da geht es nur um Erkenntnistheorie. Das hat eigentlich keinen moralischen Gehalt, aber das ist nicht so. Mhm. Weil im Zusammenleben von Menschen letztlich immer die Frage aufkommt, wer bezahlt für was? Also jetzt nicht im finanziellen Sinne, sondern was?
Deine Freunde bezahlen mit Nerven. Das Gefühl habe ich übrigens tatsächlich auch, wenn ich so, es gibt ja so verschiedene Sachen, da bin ich inzwischen Hardliner, zum Beispiel beim Thema Pappbecher. Mhm. Und das kostet meine Umgebung Nerven, weil ich sie zwinge, sich mit mir darüber auseinanderzusetzen. Und die haben da definitiv auch keine, nicht immer Lust drauf. So. Mhm. Inzwischen ist es schon so weit, dass ich sage, ein paar Becher, und jemand sagt, ja, du hast ja recht, dann ist Ruhe. Das heißt, man muss sich nicht besonders lange mit mir auseinandersetzen. Ich habe meinen Stich gesetzt und dann ist gut.
Aber kannst du akzeptieren, wenn jemand sagt, ja, du hast recht, ich benutze die aber trotzdem?
Ja, das muss ich ja dann wohl. Also ich meine, was soll ich dann, wenn er schon weiß, warum und wieso und weshalb und trotzdem keine Handlungskonsequenz zieht, da kann ich ihn ja nicht zwingen. Mhm. Also ich könnte ihn natürlich verprügeln wie bei der letzten Haferflocke, aber das ist gesellschaftlich nicht erwünscht.
Kommt auf die Gesellschaft
an. Ich habe den Wunsch auch nicht, ehrlich gesagt.
Aber das ist doch schon eine schöne Definition von Freiheit, wenn du sagst, ich zeige anderen Leuten manchmal Möglichkeiten auf, die sie selber nicht sehen.
Ja, weil was wollen können, muss man auch erst wahrnehmen. Das klingt jetzt alles so komisch, aber das ist ja so, dass ich zunächst mal den Handlungsspielraum sehen muss, bevor ich ihn nutze.
Ja, aber wir sehen sehr oft Handlungsspielräume und nutzen ihn halt trotzdem nicht. Und ich habe oft das Gefühl, um an so einen freien Willen zu kommen, muss ich erstmal an ein Bewusstsein kommen. Und wir wissen, dass das ein Schritt ist, der uns Kraft kostet, weil er uns, also Reflexion wird dazu führen, dass wir im Zweifel da enden, dass wir Konsequenzen ziehen müssen. Und dann wird es unbequem. Ich glaube, freier Wille ist etwas sehr Unbequemes. Ja, weil man sich damit ständig auseinandersetzen muss und sich auch mit anderen darüber auseinandersetzen muss. Und dann wird es für viele unbequem und dann gibt es Reibung und Störung. Und wir wollen ja zunehmend in einer störungs- und reibungsfreien Gesellschaft leben, was dazu führt, dass es immer mehr Störungen und Reibungen gibt. Aber das ist ein anderes Thema. Aber so, und ich glaube, man scheut so ein bisschen den freien, also ich glaube, man mag den Automatismus und das Gehirn mag den Automatismus ja auch. Ja, das ist ja großer Fan davon, ausgetretene Pfade weiter zu beschreiten. Und wenn man das nicht mehr machen möchte und wenn man sich mit seinem Willen und Wollen auseinandersetzen muss, und es gibt Menschen, die dafür jahrelang in Therapie gehen, dann muss man neue Wege beschreiten und auch rein biologisch müssen da neue Verknüpfungen stattfinden und so. Und es gibt Menschen, die das nicht wollen.
Genau, es ist ja auch ganz bequem. Es ist sehr bequem, so Verantwortung von sich zu weisen. Also Fichte sagt schon, man muss hier entscheiden, ob man ein freier Mensch oder ein Stück Lava auf dem Mond sein will. Also ich muss eine Wahl treffen, ob ich frei sein will in dem Sinne.
Ich habe ein neues Schimpfwort. Ja. Du bist doch nur so ein Stück Lava auf dem Mond.
Genau. Ja.
Und das wäre erkenntnistheoretisch korrekt im
Völlig
Zweifel.
Völlig korrekt. Und da wäre ich auch total einverstanden. Das kannst du auch im Auto laut brüllen.
Ja.
Mach das.
Das sind Running Gags.
Ja, voll in Ordnung, Lava.
Ja. Du Lava. Ja. Genau, und andersrum, wenn Kant dann sagt, also ableitet wechselseitig das Können und das Sollen voneinander ableitet, sagt, dass das Können ist immer bedingt durch ein Sollen, beziehungsweise hängt davon ab und umgekehrt, dann bedeutet in dem Moment, dass wo ich etwas tun kann, also wo ich etwas moralisch Richtiges tun kann, ich das auch tun soll. Und das ist ziemlich unbequem, weil ich die Frage ausweiten kann auf nahezu jeden Bereich meines Lebens und ich gar nicht mehr aufhören kann, nachzudenken. Und dann stößt man irgendwann auch schon an die Grenzen des Realisierbaren und an die Grenzen der Freiheit wieder. Und
an andere Mitmenschen.
Genau, ja.
Die sind überhaupt das Allerunbequemste, finde ich, an solchen theoretischen Konstrukten. Naja, es ist ja so, ne? Also das fängt ja immer schon da, wo du was willst und jemand anders genau das eben nicht will. Mhm. Ja, was auch so eine freie Entscheidung ist. Mhm. Da hast du einen Konflikt.
Ja. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, da wären zwei völlig überzeugte DeterministInnen zusammen.
Ne? Sternchen.
Warum, wenn dieser Streit in gewisser Weise meinetwegen sogar vorherbestimmt ist, nicht nur kausal determiniert, sondern vorherbestimmt, regt man sich dann noch auf? Ja, tut man trotzdem. Das ist ja das Spannende daran, dass die Wirkungen trotzdem, auch wenn ich voll überzeugte Deterministin bin, was sind, was ich reflektiere und wozu ich mich verhalte. Das ist, glaube ich, ein Missverständnis, so ähnlich wie man Freiheit als totale Autarkie missverstehen kann, kann man den Determinismus eben auch missverstehen und denken, jo, dann muss ich mich ja über nichts mehr aufregen, das läuft alles nach Schema F. Mhm. Und, ne? Das ist ja nicht so. Also die Bedingungen meiner Handlungen werden ja trotzdem noch reflektiert.
Aber was ist denn zum Beispiel mit, also ich kann ja einen freien Willen haben, aber ich habe ja auch Beschränkungen zum Beispiel leiblicher Natur, ja? Das ist ja mein Lieblingsbild, dieses kleine Nashorn, dieses kleine dicke Nashorn auf dem Laufband und daneben hängt das Bild von dem Einhorn, das schön schlank mit den Hufen wackelnd in der Luft steht. Und das kann ich ja wollen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, ich werde trotzdem ein Nashorn bleiben.
Ja, aber du kannst es wollen, das ist doch schon mal etwas. Ja. Genau,
und für uns, du kannst was wollen.
Ja, richtig.
Und dran scheitern. Ja. Toll.
Das führt uns übrigens noch zu einer Sache, die wir gleich noch besprechen sollten. Aber ich würde dazu das Gleiche sagen wie eben schon. Also Freiheit bedeutet nicht, bedingungslos alles realisieren zu können, was ich will, sondern im Gegenteil, ich brauche die Bedingungen ja dafür, dass ich überhaupt frei sein kann. Ich brauche eine Leiblichkeit, ich brauche eine Physis, ich brauche ein Gehirn, ich brauche eine Einbettung in andere Naturgesetze. Brauche andere Menschen, brauche Leute, die mir beibringen, frei zu sein. Also eine Gesellschaft, die mir erklärt erstmal, was falsch und richtig ist, damit ich später selber drüber nachdenken kann.
Das heißt, Freiheit braucht auf jeden Fall erstmal einen Rahmen oder Nährboden.
Ja, genau. Ja, und auch den anderen, weil wir immer so schnell sagen, der andere stört bei meinen freien Vollzügen. Der ist aber auch Bedingung meiner Möglichkeit von freien Vollzügen. Ne? Das sieht man nur nicht so oft.
Nein, das ist natürlich, auch ein bisschen polemisch, wenn ich das so sage. Da muss ich mal
oft stimmt es ja im
meinen inneren Misanthropen mal raushängen lassen, der auch nicht alleine herrscht in meinem Herzen.
Urlaub in den Misanthropen.
Ja.
Ja, wenn man auch so vor so einem Feiertag durch den Supermarkt läuft, ja, ne, kenn das Lied, aber durch den Supermarkt läuft, dann hat man auch eher das Gefühl, auf so einem Pavianfelsen zu sein. Da ist nicht so viel Freiheit im Raum, da ist mehr so, alle beißen sich. Und
ja, vor allen Dingen ist auch anscheinend nicht so viel Entscheidungsfreiheit, weil anscheinend alle das Gleiche zur gleichen Zeit wollen.
Ja.
Frei.
Ja.
An der Kasse stehen nämlich.
Das ist komisch. Denn ich war eben auch noch einkaufen und auch in einem Supermarkt, das meide ich ja gerne, und fand es gar nicht schlimm.
Ja, aber du hier bist aber in hier der auch auf dem
Land, Rita. Ach so, die Bedingungen.
Ja, wenn du mal in Niel einkaufen gehst.
Geh mal in der Innenstadt.
Ja, genau. Ja, das vermeide ich noch viel konsequenter. Schon richtig, ja. Ja, ouch.
Ja, ja, das hast du dir so ausgesucht. Das war dein freier Wille.
Genau, aber noch die andere Dimension, die ich so spannend finde. Jetzt sagen wir mal das Nashorn, das sich da das Bild ist. Was war es? Ein Einhorn.
Ein schlankes, weißes, schönes Einhorn.
Das ist natürlich sowieso schwierig, weil es Einhörner jetzt gar. Ja, aber das führt uns nochmal so in diese.
Woher weiß er das?
Ist das hier so ein Wunderpunkt?
Ja. Nein.
Also stößt nochmal in diese existenzphilosophische Fassung des Freiheitsbegriffs, nämlich. Die Frage, dass ich mich dazu verhalten muss, wie ich mit dem Dasein überhaupt umgehen kann. Also, dass es sich da gar nicht die Frage stellt, hätte ich zu einem bestimmten Zeitpunkt was anderes wählen können, was ein ganz klarer Gehalt ist. Also vielleicht die Fairtrade-Schokolade statt der anderen Schokolade. Das ist eine ziemlich klare Wahl zwischen zwei Gegenständen. Das verbinden wir normalerweise mit freier Wahl. Mhm. Aber es gibt ja auch eine Form von Wahl oder sich verhalten müssen zum Ganzen unseres Daseins. Also eine Frage, ob wir damit was anfangen können, was das hier ist. Ob wir der sein wollen, der wir sind oder nicht sein wollen.
Also wenn ich gerade Quality Land höre, kann ich das hier alles nicht wollen.
Genau, ja, genau. Aber in dem Moment kommt dieser Wollensbegriff auf eine ganz andere Stufe. Und die Frage ist auch ziemlich unabhängig davon, ob der Rest unseres gesamten Daseins determiniert ist oder nicht. Die Frage ist ziemlich unabweisbar. Also ob man das Nashorn wirklich sein will oder nicht. Und dass viele Leute es nicht sein wollen, können wir oder Probleme damit haben, das Nashorn zu sein, das sie nun mal sind, sehen wir, glaube ich, an vielen Zahlen der Gesellschaft im Moment. Und die Frage ist schon, ob wir eine Spur das Vermögen verloren haben, diese Bedingungen
zu akzeptieren.
Ja,
genau. Ja, tatsächlich ist das nämlich die Frage, die ich mir da auch stelle, weil unser freier Wille ja dann durchaus auch sehr beeinflusst wird. Das klingt jetzt bescheuert. Aber wir haben, wenn wir jetzt überlegen, wir sind junge Menschen, die aufwachsen. Die meisten jungen Mädels wachsen mit Heidi Klum auf, ja, mit Germany's Next Topmodel. Viele Feministinnen regen sich darüber auf. Ich habe das früher auch geguckt, bis ich da eine feministische Haltung zu entwickelt habe und mittlerweile sagen, es geht wirklich überhaupt gar nicht, Mhm. Es ist wirklich null, auch nicht für die wirklich ästhetisch schönen Fotos, die da teilweise rauskommen. Aber die Bedingungen, unter denen die Fotos entstehen, sind halt grundsätzlich, ehrlich gesagt, oder sind sehr häufig einfach abzulehnen, weil die Bedingungen einfach nicht stimmen oder ja, menschenverachtend finde ich ein sehr hartes Wort, aber es grenzt doch teilweise einfach daran. Und es grenzt auch daran, tatsächlich meinen freien Willen leben zu können, auch als junger Mensch. Aber wenn wir ständig solchen Bildern begegnen, ja, wie Gesellschaft wünscht, dass wir zu sein hätten, dann richtet sich ja schon auch unser Wollen auf diese Erfüllung des Wünschens. Mhm. Ja, also das heißt, ein Wunsch, wie man zu sein hat, kann ja durchaus mein Wollen auch lenken, weil ich das für mich in irgendeiner Form akzeptiere, warum auch immer, ja. Mhm. Oder weil ich glaube, ich werde als Person nur akzeptiert, wenn ich einem Wunsch äußeren Bild entspreche. Mhm. Kann ich das frei, also ist das frei gewählt, wenn ich mich nach solchen Idealen oder wenn solche Ideale so überpräsent sind und es zum Beispiel kein Gegengewicht gibt?
Erst einmal finde ich das auch gar nicht schlimm. Also, dass man sagt, es gibt Ideale, an denen ich mich orientiere, die mich beeinflussen und mich auf Ziele und auf Leistungen hinsteuern, das finde ich positiv, dass ich lernen kann, Dinge zu wollen, die mir helfen, die mich über Faulsein wegtreiben, die mich über Couch-Samstage zu besseren.
Also die Vertikalspannung.
Genau.
Ne?
So.
Ja, ekelhaft. Ja.
So, auf der anderen Seite ist eben die spannende Frage, und da steuern wir wieder auch zum Thema von vorher zurück, sind mir die Gründe bewusst dafür, warum ich das will, oder sind sie das nicht? Und wenn sie es nicht sind, dann ist es ein Problem. Also wenn ich glaube, nicht nur ich will so sein, sondern alle müssen so sein und deswegen will ich so sein und es gibt keine Alternative dazu, dann ist es problematisch. Ja. Das heißt immer noch nicht, dass jemand es nicht will, aber es ist problematisch.
Das ist ja nicht problematisch, es grundsätzlich zu wollen. Ich glaube, es ist dann okay, wenn man das will und trotzdem sozusagen sich auch noch abgrenzen kann. Ja, also wenn man die Chance hat, auch noch zu sagen, ich möchte zwar tolle Fotos mit super Fotografen machen, aber ich möchte mich dafür nicht ausziehen oder ich will mich deswegen nicht von dem Typen anfassen lassen oder was auch immer, ja, in welcher, also, oder ich will den Mann, die Frau nicht küssen dafür oder so. Wenn das gegeben ist, dann ist es auch unproblematisch. Das ist ja, das Ding ist ja, ich sag zu einem Ja und muss alle Konsequenzen mitnehmen und zwar auch die besonders unangenehmen.
Ja, ich würde sagen, das erste ist, mein Wollen als ein Wollen erkennen zu können und mein Begehren zu identifizieren. Was will ich denn da? Ich will Anerkennung, ich will dazugehören, oder will ich tatsächlich so aussehen? Oder ist das nur so eine Rangfolge dessen, dass ich irgendwie, ja, mit den Mädels in meiner Klasse irgendwie konform sein will? Das kann ja das erste Begehren sein. Und die Vielfalt der Lebensformen, da wären wir bei Bedingungen von Freiheit, würde mir im besten Fall gestatten, auch Alternativen zu sehen. Also Menschen, die nicht vollständig mitmachen oder an denen das vorbeigeht, dann kann ich mich fragen, warum ist der das denn total egal? Hä? Das kann einem offensichtlich egal sein. Und dann können so Momente, wie du sie schilderst, so Bestürzung darüber, dass das tatsächlich passiert, geschehen und zu denen kann ich mich dann verhalten. Wo es wirklich schwierig ist, ist, glaube ich, da, wo mir mein Wollen als Wollen undurchsichtig bleibt, also wo ich nur dem Ideal nacheifere, ohne das als eins von mehreren möglichen Idealen zu erkennen und wo eben diese Vielgestalt der Lebensformen nicht gegeben ist, weil ich dann kaum noch aufgescheucht werde in meinem Denken.
Problematisch ist übrigens nur im Hinblick auf die Frage der Freiheit, nicht unbedingt auf die Frage des Glücks.
Genau, ich kann sehr extrem glücklich sein bei Übererfüllung, natürlich. Genau. Ja.
Aber das wird ja häufig sehr gleichgesetzt, ne? Also dass nur der freie Mensch glücklich ist.
Kennt man ja auch.
Ja, aber das ist wieder ein ganz spannender Punkt. Also die Freiheit, die Glück bedeutet, ist die Freiheit, ist die, das, was wir ganz am Anfang so als Reisefreiheit bezeichnet haben. Alles tun und lassen zu können, was ich will. Keine Beschränkungen von außen. Ganz ich selbst sein. Und am besten mit einer Zigarette in der Hand und einem Bier.
Die deine Suchtrezeptoren triggert.
Genau, das ist völlige Freiheit. Ne? Aber die Werbung zielt ja genau auf dieses Paradox. Ja.
Aber glücklich kann ich auch sein, wenn ich bei allen Bedingungen mitmache, niemals auffalle, deswegen niemals negative Konsequenzen gesellschaftlich zu ertragen habe, mir selber auch nicht auffalle als ein reflektiertes Wesen. Also man wünscht sich ja häufig, man wäre noch so mit dem Holzhammer über dem Kopf ausgestattet, dass einem jemand die Reflexivität auch mal kurz ausschaltet, weil das sehr lästig ist. Ne? Also das, ich würde das auch entkoppeln. Man kann auf unterschiedliche Weise glücklich sein. Die Frage ist dann, was wir als vollständig glücklich
definieren. Das Ding ist nicht, ob uns das hier in unserer Dreierrunde bewusst ist, sondern das Ding ist wirklich, dass es häufig einfach gekoppelt auftritt. Und zwar Freiheit und Glück Und dann aber im Zusammenhang mit Konsum. Also die Freiheit, mir alles leisten zu können, macht glücklich. Und das, diese Dreiheit wird in Werbung und im Marketing, finde ich, extrem getriggert. Egal, ob es Zigarettenwerbung ist, ob es Autowerbung ist, ob es Werbung für deine Kreditkarte ist. Es ist sehr häufig gekoppelt mit Konsum. Und das finde ich tatsächlich problematisch, weil an der Stelle in meiner Wahrnehmung die Marketing- und Werbewirtschaft eine sehr, sehr große Bedeutung bekommt, was unsere Vorstellung von Freiheit und vom Wollen angeht. Und die sind überall präsent. Also die begleiten uns überall im Alltag und die sind fast gar nicht beschränkt. Also auf die wird auch ganz wenig eingewirkt. Auf die erfährt auch ganz wenig Beachtung im Diskurs oder so. Und die dürfen das alles machen, die dürfen das ständig allen vor die Nase halten und das hat Konsequenzen. Und dann wird immer gesagt, ja, Werbung, da achtet ja keiner drauf. Ich glaube schon, dass das Auswirkungen hat.
Auf jeden Fall. Also das präformiert sozusagen meinen Begriff von Freiheit, wenn ich nur noch in Wahlfreiheit denke, also in kapitalistischer Wahlfreiheit. Und denke, Freiheit ist, wenn ich mir aus 17 verschiedenen Optionen halt eine aussuchen kann. Aber das stimmt schon, dass wir vielleicht trainiert drauf sind, das gar nicht mehr wahrzunehmen, dass das nicht die einzige Form von Freiheit ist. Ich glaube trotzdem, dass es viele Menschen total aufstört, dass sie schlecht damit leben und tatsächlich nicht vollgültig glücklich sind. Also gerade auch junge Menschen sagen häufig, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, wenn es so viel Möglichkeiten gibt. Und auch bei den ganz simplen kapitalistischen Entscheidungen, versuch mal irgendwie Kinderwagen zu kaufen und dabei nicht verrückt zu werden. Junge Eltern macht das wahnsinnig, wenn sie sich diesem Spiel ergeben. Natürlich kann ich mich dazu verhalten und sagen, ich frage halt einen Kumpel, welchen der benutzt hat. Wenn er gut war, kaufe ich den. Fertig. Ne? Dann habe ich das Problem nicht. Aber dass das als Last erlebt wird, diese Entscheidung treffen zu müssen, das passiert, glaube ich, schon auch vielen. Ob das ihnen durchsichtig wird, ist die andere Frage.
Das, weil was Schönes, was du gerade gesagt hast, dass Jugendliche oder junge Menschen sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, statt zu fragen, was will ich denn machen?
Ja, ich habe auch schon von den Kindern gehört, müssen wir wieder machen, was wir wollen? Das fanden die ganz schlimm, ne? Ich habe Kinderfreizeit betreut und das überfordert die auch gerade kleinen Kindern irgendwie zu sagen, du kannst alles und sag doch selber, das finden die gar nicht cool.
Naja, es ist ja, das ist ja so wie Handwerk, ne? Also stell dir vor, jemand hat nicht gelernt zu malen. Und du sagst, mal doch, was du möchtest. Und der steht da und denkt sich so, Bleistift, wachs mal, ich weiß nicht, wie ich das jetzt hier so auf Papier bringe. Hilf mir mal und sag mir mal, wie man das macht. So, das heißt, du brauchst ja erstmal ein Handwerkszeug, ein Grundgerüst. Und dann kann man entdecken, ich kann besser mit Wachsmalkreide oder mit Kohle oder was auch immer. Und irgendwann kann man dazu eine eigene Technik entwickeln und überlegen, was man denn zu Papier bringen will. Aber man startet ja häufig auch erstmal mit Abmalen. Ne, mit sich was draußen angucken und das abmalen und reproduzieren und dann kommt ja irgendwann erst dieses selber entwickeln wollen, kreativ damit umgehen und so. Und ich glaube, dass das schon schwierig ist. Also, dass das schon auch dieser Prozess ist, dieser Entwicklungs-, also auch kreativ mit Freiheit umzugehen.
Das ist eine schöne Analogie auch fürs Denken, meiner Meinung nach, weil ich das Argument zunächst mal nachvollziehen muss. Das ist was ich immer versuche, auch Studierenden nahezulegen. Versuchen Sie zunächst zu verstehen, wie im Text argumentiert wird. Was ist ein Argument? Was ist eine These? Und noch gar nicht kritisch damit umzugehen, vielleicht, ja, wenn man es schafft.
Wie das liebt,
sondern zunächst mal, ja, weil ich selber immer direkt dagegen bin. Nee, das ist Erziehungssache. So, erstmal muss man ja versuchen, das nachzuvollziehen und sich in einem Gedankengebäude auch sicher zu bewegen, dass man da nicht mehr die Stufen runterfällt und so. Und dann kann man anfangen, umzubauen und einzurichten und Deko zu machen, wenn man da Bock drauf hat. Aber zunächst mal muss ich
Kant die Wand hingemacht. Ja.
Kant für die Hand. Genau.
Mit Kant am Strand. Ja, da gibt es auch dieses Bastelbuch.
Ja, genau. Da kann man die Kritik der reinen Vernunft in Kästchen und Schubladen und so nachbauen. Das wurde mir mal geschenkt.
Oh, das klingt spannend.
Ich mache mal den Differenzieronkel.
Ja, mach mal
den Differenzieronkel. Das Thema Werbung ist ja so spannend, weil man da verschiedene Ebenen nochmal auseinanderziehen kann. Eine Ebene, auf die du angesprochen hast, jetzt sollte ich Namen sagen, also auf die Nora angesprochen hast, ist die, oder abgezielt hast, ist diese Ebene völlige Handlungsfreiheit als Werbeziel. Also mir wird eine Wirklichkeit vorgetragen, in der radikale Erlösung stattfindet, in der alles gut ist, in der alles gut ist, gerade dadurch, dass es keine Grenzen gibt in dem, was ich tue. Also Autowerbung, so ein klassisches Beispiel. Ja. Unbegrenzter Horizont, keine Spritpreise oder sonst was, was einen hemmen könnte. Es ist alles
möglich.
Und nie
schlechtes Wetter.
Genau, immer eine schöne Frau auf dem Beifahrersitz oder ein schöner Mann auf dem, wer was auch immer.
Würde mich hemmen.
Genau. Okay, schlechtes Beispiel, ja, aber genau, das ist die eine Ebene des Freiheitsbegriffs, der da drin steckt. Den anderen, den ihr genannt habt, ist der Wahlfreiheit, der uns vorgaukelt, wir müssten eine maximale Wahl an Produkten haben. Oft ist es viel einfacher, wenn wir eben nur eine minimale Wahl haben zwischen zwei oder vielleicht sogar nur eine Option haben, die wir gerne wollen. Auch das kann eine Freiheitserfahrung sein, dass genau das ist, was wir haben wollen. Und die dritte Dimension, die dann noch mit ins Spiel kommt, die das Ganze noch erschwert, ist eben das, was Willensfreiheit genannt wird. Und das Beispiel mit den Kinderwagen ist deswegen auch so schön, weil es erstens nicht nur schwer ist, zwischen 17 Modellen zu wählen, sondern wenn dann auch noch die Verantwortung ins Spiel kommt, eine moralisch richtige Wahl zu treffen, dann
und
weiß
Angst.
Man, genau, dann weiß man auf ganz gar nicht mehr, was man machen soll, zumal dann manchmal vielleicht auch das Portemonnaie zu dünn ist, um die richtige Wahl zu treffen. Und plötzlich steht man vor ganz anderen Realitäten und dann kommt die Sorge, dass man den Ansprüchen nicht genügt, die gesellschaftlich durch Werbung, durch andere Kanäle vermittelt sind.
Oder nicht alles doch bis zum Ende geprüft hat. Mhm. Ja, also kommen diese Sitzbezüge, sind die jetzt wirklich ökologisch korrekt hergestellt? Sind da wirklich keine Schadstoffe drin? Oh, das wurde jetzt zurückgerufen. Es ist nicht das, ich meine, du hast vielleicht 17 Hersteller, aber die haben ja XYZ-Modelle, also das potenziert sich ja auch noch massiv. Und vielleicht hast du ja auch noch eigene Wünsche, weil du besonders groß bist oder eine bestimmte Griffhaltung bevorzugst oder was auch immer. Man kann es halt, ich finde, man kann es halt total auf die Spitze treiben. Und die Frage ist, bei vielen Dingen, brauchen wir überhaupt eine so große Wahlmöglichkeit? Also ist es wirklich das, was wir brauchen, um das Gefühl zu haben, wir können frei entscheiden? Oder liegt Freiheit nicht woanders als in der Möglichkeit, wie viele Produkte wir kaufen können?
Ja, also im Babymarkt bin ich Verfechterin der These, was wir nicht haben, brauchen wir auch nicht. Denn letztlich braucht man das nicht. Wenn es nicht da ist, stellt man fest, dass es tatsächlich ohne geht, glaube ich. Also ich bin jetzt ja noch da total süffisant. Man möge mich korrigieren. Und wenn man es denn braucht, wenn wir schon in diesem Wahlfreiheitsgedanken bleiben, dann kann ich es ja dann auch noch anschaffen, ne? Wenn ich feststelle, dass es ein echtes Brauchen gibt. Viel spannender ist ja wirklich dieses, ich entschließe mich zu der Möglichkeit, die vielleicht alternativlos daherkommt und bin trotzdem glücklich damit. Ich entschließe mich mit einem Menschen mein Leben zu verbringen und nicht mit allen 17 möglichen.
Rita, das ist revolutionär.
17 möglichen?
Och, mindestens. Nein, also auch eine Lebensform in irgendeiner Weise muss ja nicht der Mensch sein, auch mit den Dingen, die ich anschaffe und nicht mit anderen Dingen und die dann immer wieder neu zu wählen und zu bestätigen, obwohl es in gewisser Weise vielleicht auch keine Wahlfreiheit im engeren Sinne mehr gibt. Das ist eine Form von Autonomie, ne? Also mir selbst das Gesetz geben, nachdem ich dann handle, und das kann eine Form von Freiheit sein.
Und die kann, auf der anderen Seite neigen wir jetzt dazu, wieder so medienkritisch und gesellschaftskritisch zu werden, dass ich auch gerne nochmal dafür werben will, dass es auch Freude machen kann, genau, radikal Wahl zu haben. Also in Musikgeschäften zum Beispiel, wenn ich verschiedene Gitarren anspiele und teste, wie die sich anhören und welche Klangnuancen es gibt und was ich ausprobieren kann.
Und was dein Geldbeutel hier gibt.
Genau, richtig. Oder ob ich dann noch einen Kredit aufnehme oder was um die andere. Das macht ja richtig Freude.
Du also bist eine frei, dich Wahl. Zu verschulden.
Genau, jederzeit. Wollte ich eh fragen, muss man bei dieser Lebenspartnerwahl eigentlich dann auch auf ethische Bedingungen?
Ich habe keine Ahnung, das war rein theoretisch bei mir.
Ist das ja auch wahrscheinlich nicht wirklich frei,
also ich
für
kann
welchen
das,
Partner
ja,
man sich da. Naja,
nein, im Zweifel nicht. Also, aber klar kann Wahlfreiheit auch was Lustvolles sein. Es geht jetzt gar nicht darum, das grundsätzlich zu verteufeln. Die Frage ist halt nur, ob Wahlfreiheit gegeben sein muss in Produktform, um Freiheit zu erleben. Also auch wenn du eine Gitarre kaufst, ne, dann ist es ja auch schon wieder mit Konsum verbunden. Du kannst aber auch einfach durch einen Plattenladen gehen oder durch ein Museum, ja, und dir Sachen angucken und der trotzdem durch die Wahl der Stücke, die du da erlebst, die du alle nicht mit nach Hause nehmen kannst, aber ja trotzdem beglückt sein. Ja, ohne das zu besitzen. Das Ding ist ja, diese Wahlfreiheit ist ja häufig auch an Konsum, an Besitz gekoppelt. So, du kannst, im Prinzip könntest du relativ wenig besitzen, ja, freiwillig, frei gewählt und trotzdem sehr glücklich sein. Das ist aber kein Konzept, das gerade in irgendeiner Form akzeptabel ist oder in irgendeiner Form auch präsent ist.
Ja, wir haben uns so dran gewöhnt, solche Fragen quantitativ zu beantworten. Auch die Frage, wie frei sind wir, beantworten wir in Hinsicht auf an welchen Stellen und wie viel Freiheit ist da. Und sie nicht qualitativ zu beantworten, welche Form von Freiheit, warum, unter welchen Bedingungen, also diese Fragen zu stellen, das ist so ein bisschen out. Aber ich glaube, dass das durch die Hintertür kommt, gerade dadurch, dass es diese Einschränkung gibt, weil man das sozusagen ex negativ auch wahrnimmt, was da fehlt. Wenn wir uns fragen, wie frei sind wir auf qualitative Weise, auf welche Weise bin ich überhaupt frei oder unfrei, dann kommt man vielleicht zu ganz erstaunlichen Gedanken und möglicherweise sogar zu Handlungskonsequenzen, wer weiß.
Ja, wie frei bin ich zum Beispiel als Frau in einem CSU-geführten Ministerium einen Führungsposten einzunehmen? Entschuldigung,
ich Stille frage mal im so. Raum. Ja, hättest du besser machen müssen,
ja,
richtigen
ja,
Hosen anzutragen. Ne?
Absolut. Ja. Ja. Vielleicht in die CSU eintreten, misch mal den Laden mal auf.
Habe ich mal einen Vortrag gehalten.
Bei der CSU? Und?
War du, lustig. Du musst, ne? War du, Stipendiat du bei der Ebert-Stiftung, kam super an im Raum.
Naja, aber das Ding ist ja tatsächlich, dass so ein bisschen kaschiert wird, dieses, ja, wir sind alle total frei, wir leben alle total frei und so. Und dass es durchaus noch Freiheiten gibt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Also für die wir dann vielleicht doch mal den Hintern hochkriegen müssen, weil diese Freiheiten einfach auch zum Wohle der Gesamtgesellschaft sind. Also ne, wenn wir jetzt über Feminismus reden oder so, da gibt es ja schon noch Freiheiten zu auszuhandeln, um es mal so zu sagen.
Die Menschen können ganz erstaunliche Sachen, die können solidarisch für Ziele eintreten, die sie selbst gar nicht betreffen. Ich kann eine gute Familienpolitik wählen, obwohl ich selbst keinen Nachwuchs habe.
Ja, genau.
Ich kann Feminist sein, obwohl ich einen Mann
bin, der
davon profitieren würde, wenn das patriarchal orientiert wäre. Und da sind eben Freiheitsmöglichkeiten in diesen Spalten hin zur Reflexion zwischen dem Denken und dem Handeln, die wir, wenn wir sie wahrgenommen haben, glaube ich, auch nutzen können.
Genau, aber ich glaube, dass dieses Eintreten für Freiheit dann weniger wird oder als weniger notwendig erlebt wird, wenn man das Gefühl hat, durch Wahlfreiheit und Konsumfreiheit hätte man eigentlich alle Freiheit, die man so braucht.
Also gerade bei dem Satz, den du jetzt gesagt hast, den ich wörtlich schon wieder vergessen habe, das Eintreten für etwas verbindet eigentlich wunderbar diese beiden Elemente, die jetzt immer wieder zum Thema geworden sind. Und dass die Freiheiten, für die es sich zu kämpfen lohnt, sind eigentlich ja Freiheiten von bestimmten Zwängen, die uns auferlegt werden. Mhm. Und dieses Eintreten für besteht dann wirklich auch in der Freiheit zu, also in der Verantwortung, also die Willensfreiheit, die da wieder reinkommt und die mitbestimmt, welche Form von Wahlfreiheit wir eigentlich haben. Und ich finde das spannend, dass ich genau an diesem sehr politischen Punkt und sehr ethisch aufgeladenen Punkt, also der Frage, was sollen wir eigentlich tun, die beide Aspekte der Freiheitslehre so verknüpfen. Also dass immer mit der Frage nach, wie sind die Umstände beschaffen, in denen wir existieren, mit der Frage nach unserer Verantwortung verknüpft sind und gar nicht so weit voneinander entfernt sind, wie es dann philosophische Theorien uns oft glauben machen wollen.
Das finde ich halt auch sehr spannend, ne? Also dass Freiheit natürlich auch immer Verantwortung bedeutet. Also nicht nur für mich, sondern auch für andere Menschen. Das hatten wir, glaube ich, am Anfang so ein bisschen, ne? Wenn du deinen Freunden zumutest, mit deinen Wahlfreiheiten klarkommen zu müssen, indem sie dir SMS schicken, die nur zur Hälfte ankommen.
Ja, wer weiß, wo die bleiben alle. Das ist ja,
ich habe hohe Ansprüche an Freundschaft, 42. Sind wir mal ehrlich. Die sagen mit mir reden und so.
Ja.
Ja, klar. Also das ist tatsächlich das Kernproblem, denke ich, von dem wir auch ausgegangen sind, dass man fragt, wie kann ich Verantwortung zuschreiben, wenn ich hart deterministisch denken würde. Wobei ich auch kaum jemanden kenne, der das tut.
Das ist eine Filterblase.
Ja, das mag sein. Ich glaube aber auch, dass Menschen, die essen und schlafen müssen, sich schwer tun mit einer Verteidigung des harten Determinismus, der sagen würde, Menschen sind komplett wie Maschinen. Es gibt nur Kausalgesetze, denen wir unterlegen sind. Sie mögen so komplex sein, dass ich sie nicht durchschaue, dann ist es tatsächlich ein Scheinproblem. Dann haben wir jetzt eine Stunde völlig umsonst gesprochen. Das ist möglich. Wir
hatten Spaß, das ist
ja
nicht.
Ja,
genau.
Aber es ist halt auch möglich, dass es sich auf andere Weise lohnt, selbst wenn es ein Scheinproblem ist, sich damit auseinanderzusetzen, nämlich wenn man nach Sollen und normativen Gehalten fragt.
Ja, das Ding ist, ich habe natürlich schon wieder diesen Moralapostelhut auf, ne? So, und
bitte, du sitzt am Tisch mit einem Theologen.
Das musst du doch jetzt nicht sagen.
Doch, das musste sein. Das finde ich sehr, sehr gut. Muss ich das nicht sagen? Na, ich war sehr gespannt. wie man mit so einem Theologen am Tisch so spricht.
So einem Theologen.
Ja, diesem speziellen.
Ich habe da wenig Berührungspunkte mit, deswegen fand ich das
ja
super.
Ist ja,
ja. Aber es, ich habe es bis jetzt auch gar nicht so gemerkt, deswegen.
Die kommen durch die Hintertür.
Ne? Ja, genau.
Bin ich gespannt. Hintertür ist auf, bitteschön. Und
genau.
Auftritt.
Sehr gut.
Jetzt musst du dich dazu verhalten.
Zum Theologen?
Nein. Nee,
okay.
Nein.
Bloß nicht.
Nein, nein.
Naja, also die Determinismusfrage, nochmal der schon eben zitierte Gerd Keil, Berliner Philosoph, hatte in seinen letzten Publikationen schön darauf hingewiesen, dass diejenigen Theorien, die versuchen, Freiheit mit einem knallharten Determinismus zusammenzudenken, eigentlich Theorien sind, die nur in hermetisch abgeschlossenen Philosophieseminaren entstehen und in unserer Lebenswirklichkeit eigentlich überhaupt keine sinnvolle Funktion haben können, weil sie unseren alltäglichen Praktiken völlig kontraintuitiv entgegenstehen. Mhm. Also die Annahme, wirklich Verantwortung nicht zuschreiben zu können, das muss man sich mal bis zum Letzten durchdenken. Und dann merkt man, dass da Konsequenzen drin enthalten sind, die man eigentlich nicht tragen will. Ja? Also mördern und Schlimmerem zu sagen, na gut. Ne? Also man kann die Leute ja nicht mal in eine Anstalt einweisen, im Prinzip, weil man ja nicht mal verurteilen kann, dass es schädlich ist für die Gesellschaft, weil es einfach der Gang der Dinge ist, die passieren. Und die Konsequenzen will im Alltag zumindest eigentlich niemand tragen. Und ich würde so einem Weg dann immer eher von Wittgenstein angehen und sagen, dann lass uns doch lieber einfach versuchen zu beschreiben, wie die Dinge uns entgegenkommen, also wie die Welt tatsächlich in unserem Alltag passiert, wie sie uns entgegensteht. Und deswegen ist die Frage nach der Wahrheit eines sogenannten Laplace'schen, also eines wirklich umfassenden Determinismus, für mich nicht die relevante Frage in der Beantwortung der Frage, ob wir und wie viel wir frei sind, sondern für mich ist immer die spannendere Frage, was verstehen wir eigentlich unter Freiheit?
Und das hast du ja eben angesprochen. Also das wäre nämlich der letzte Punkt, den ich noch angesprochen hätte, ist, dass unser Rechtssystem ja auch tatsächlich ein bisschen darauf beruht, was wir frei wollen können. Also sonst könnten wir, wenn das Determinismus wäre, dann könnte ja niemand was dafür, für das, wie er handelt. Also dann, das wäre ja grundsätzlich ganz furchtbar. So.
Naja, es liegt eine eigene Würde darin, das denken zu können, finde ich. Also eine Theorie bis ins Letzte zu denken und zu einer Konsequenz zu kommen für den Alltag. Gleichwohl sind das eben zwei verschiedene Dinge und man tut sich keinen Gefallen damit, wenn man auf der einen Seite bleibt und nicht mal rüberschielt in die Lebenswirklichkeit als Philosoph. Da wäre ich auch unbedingt dabei. Also es geht jetzt nicht darum, zu entscheiden, na, wem kann ich denn wie viel Verantwortung zusprechen und das festzukloppen in Gesetzen, sondern in dem Bewusstsein zu leben, dass es da offensichtlich Handlungsspielräume geben muss, damit wir miteinander aushandeln können, wie wir leben wollen. Und dann geht es darum, dass wir sowas wie, da dachte ich eben dran, als du vom Malen sprachst, Peter Biri würde sagen, das ist das Handwerk der Freiheit. Das muss man lernen, welche Werkzeuge man benutzt, in welcher Weise und sich eben die Frage zu stellen, die du gestellt hast, Aaron, nicht nur wie viel Freiheit ist da, sondern wie verstehen wir Freiheit? Und wenn man das hermetisch und hermeneutisch abriegelt auf zweierlei Weise, dann ist das einfach ein wahnsinniger Verlust, den sollten wir uns nicht leisten.
Genau, das ist nicht sehr lebensnah im Prinzip und für nur wenige Menschen und unter wenigen Bedingungen gültig. Aber worauf ich nicht wirklich hinaus wollte, ist tatsächlich ein bisschen unser Rechtssystem, das ja einen freien Willen zugrunde legt, weil sonst könnten wir bestimmte Dinge nicht bestrafen. Und wir bestrafen sie auch dann, wenn es nicht freier Wille ist. Also
ja,
wenn kein freier Wille zugrunde liegt, sobald jemand zu Schaden kommt, folgt eine Strafe.
Also liegt dem zugrunde die Annahme erstmal, dass irgendwas eingetreten ist, was nicht sein soll. Das ist schon ein moralisches Urteil, dass ich sage, es ist etwas passiert, was nicht sein soll und für das kann ich einen Verantwortlichen finden oder eben nicht, wenn ich einen Verantwortlichen finde, dann muss es irgendwie vergolten werden, was passiert ist. Und unser Rechtssystem kennt ja schon, also gerade dieser Verantwortlichkeit bis hin zur Nichtverantwortlichkeit. Dann wird man aber trotzdem sozusagen zum Schutz der Gesellschaft irgendwie anders. Und auch das ist ein moralisches Urteil, das auf einem Sein und Nicht-Sein sollen beharrt. Und insofern finde ich da unser Rechtssystem tatsächlich in diesem Sinne bis zu einem gewissen Grade den Realitäten gegenüber sehr offen. Es könnte allerdings noch mehr Bewusstsein tatsächlich dafür sein, wie abhängig die konkreten einzelnen Entschlüsse von Vorgeschichten sind. Also auch da gibt es ein Bewusstsein drum. Ich glaube nur noch nicht, dass das bis ins letzte Detail ausgereift ist.
Die Frage ist allerdings an der Stelle wahrscheinlich auch, wie sehr man das kann, ohne das Recht an der Stelle so individualistisch wird, dass es dann am Ende kein Recht mehr ist. Also auch das kalkuliert ja Recht mit ein, dass es Einzelfälle gibt, bei denen Recht eher Unrecht ist und die dann aber leider einfach mit drunter fallen. Es gab jetzt einen Fall, wirklich einen tragischen Fall von einem Müllwagenfahrer, der einfach nur ein bisschen zu schnell in die Kurve ist. Dann ist aber das Auto umgekippt und dabei sind zwei Menschen zu Tode gekommen. Mhm. Jetzt hatte man sich darüber aufgeregt, dass es für den ein verhältnismäßig mildes Urteil gab. Also der wurde natürlich nicht wegen Mordes bestraft, sondern das war eine Verkettung unglücklicher Umstände. Das hat die Richterin auch begründet. Es gab Menschen, die gesagt haben, der ist nicht hart genug bestraft worden. Und an diesem Beispiel wurde nochmal erklärt, dass unser Rechtssystem kein Rachesystem ist. Und das fand ich zum Beispiel auch, das war mir so nicht bewusst. Also grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir Recht sprechen, um Rache zu üben oder Vergeltung. Aber das in dem Fall so dezidiert auch nochmal zu äußern, dass es eben kein Rachesystem ist und dass dieser Mensch an sich auch schon mit dem Umstand sehr bestraft ist und dass er auch keine Gefahr besteht, dass er das nochmal macht und dass es Absicht und Vorsatz war und. Also gab es mehrere Begründungen. Das fand ich an der Stelle sehr spannend. Weil auch da die Frage natürlich ist, das war sicher nicht Willen, Wollen.
Also für Heimtücke und Vorsatz und so weiter kennen wir härtere Strafen, wenn es festgestellt wird. Spannend ist, also und wir kennen auch mildernde Umstände. Aber das ist das, worauf ich hinaus will. Dass man, also der Grundsatz lautet, dass Gleiches ja wenigstens nicht ungleich behandelt werden da vor Gericht. Aber oft sind Fälle nicht gleich. Mhm. Und der Output ist aber, oder der Outcome ist gleich. Mhm. Und da könnte man noch mehr juristisches Gespür für entwickeln, für die Umstände, die vorliegen bei einzelnen Situationen.
Braucht die Juristerei vielleicht nochmal eine philosophische Debatte oder passiert immer. Das im Hintergrund? Immer.
Also, gute Juristen sind immer auch gute Philosophen und
so. Ja, auf die gleiche Wurzel zurück.
Ja, ne? Ja, aber man hat gerade überhaupt nicht so das, also vielleicht machen die das auch unter sich aus, Juristen, man bekommt das gar nicht so mit. Aber es würde mich schon interessieren, ob es da aktuelle juristische Debatten gibt, genau zu solchen Umständen und Fällen. Das fände ich in der Tat sehr spannend.
Also ich war im letzten Jahr in der Katholischen Akademie in Berlin auf einer Fachtagung zum Thema Willensfreiheit in Neurowissenschaften, Theologie, Philosophie und Psychiatrie. Und da war der Gutachter von Beate Zschäpe als Gast da und hat über die juristischen Konsequenzen von Annahmen von Willensfreiheit und Unfreiheit gesprochen. Das ist hochspannend, wird aber, glaube ich, im Fach Jura tatsächlich zu wenig aufgenommen. Also diese Grundlagen.
Vielleicht müssen wir den mal einladen.
Naja, es gibt auf jeden Fall Bedürfnis danach. Also von Schirach mit Terror ist ja nicht nur gelesen, sondern auch vielfach aufgeführt worden, große Breitenwirkung erzeugt oder Kindeswohl, dieser Roman. Ne? Also da gibt es schon große Gesellschaftsbereiche, die zeigen, dass das zusammenkommen muss. Ich glaube, was schwer daran ist, ist diese Unterstellung von Wollen und Wünschen, das ja auch falsch sein kann, erkenntnistheoretisch. Ne? Ich kann etwas Falsches wollen. Das ist eine normative Zuschreibung. Das ist der böse Wille, irgendwie, der dann unterstellt wird. Und das ist so schwer zu qualifizieren, ob jemand jetzt wirklich was Böses gewollt hat oder nicht. Der kann ja letztlich behaupten, was immer oder sie. Ne? Ich hatte da gar nichts Böses mit vor. Das ist irgendwie so passiert und ich werde das nicht beweisen können. Und das macht es so schwierig.
Ja, das stimmt. Also freier Wille ist ja wirklich, wie will man das wollen? Quantifizieren oder
ja, eben. Und das berechnen. Ist gleichzeitig der Vor- und der Nachteil daran, ne? Dass wir das schlecht irgendwie einkasteln können in Systeme oder feststellen im engeren Sinne. Wenn wir es feststellen könnten, wäre es aber auch schon wieder nicht dasselbe Phänomen.
Ja, wir schreiben Gründe zu dann. Ne? Wir sagen, dass er hatte die und die Gründe, das zu tun. Und heimtückisch wird es halt dann, wenn die Gründe ganz niederträchtig sind. Also wenn ich
ja, aber wie ist der Mensch so niederträchtig geworden? Ich gucke in seine Lebensgeschichte und in seine Umstände. Ja,
genau. Ja. Genau. Also wir gehen ja grundsätzlich davon aus, dass keiner böse geboren wird. Erstmal.
Manche gehen davon aus.
Geht aber auch nicht davon aus, dass der Mensch nur gut geboren wird. Ne? Also das.
Nee, aber ich glaube, wie sagt man so schön, wir werden unschuldig geboren.
Ohne Schuld. Da bin ich mir nicht sicher.
Weiß ich auch nicht.
Genau. Also nicht, jetzt nicht wie Maria und das Gedöns.
Ach so.
Ne? Nicht so.
Ja doch, so schon, klar.
Das ist ja auch nicht unschuldig. Das, nee.
Wieso?
Das ist ja jetzt hier nicht das Thema. Aber.
Nein, aber auch das ist ja schon die nächste Frage. Machen wir noch so anthropologische Vorannahmen? Das Wesen des Menschen ist gut, das Wesen des Menschen ist schlecht und deswegen müssen wir unser Rechtssystem irgendwie auf Missgunst gründen oder auf Misstrauen oder auf Vertrauen. Ne? Das sind so große Fragen, die sind genauso schwer zu behandeln wie die Frage nach Freiheit und Determinismus oder Vorherbestimmtheit, weil man sie letztlich so schlecht dingfest machen kann. Trotzdem kann man sie im Alltag, also man kann sie theoretisch durchdenken und man kann sie im Alltag prüfen, wie weit kommen wir, wenn wir davon ausgehen, alle Menschen sind erstmal böse geboren und wir müssen denen irgendwie gutes Verhalten anerziehen. Das macht gesellschaftlichen Unterschied zu der Grundannahme, Menschen sind erstmal gut und wir versuchen, das zu unterstützen und erwünschtes Verhalten zu belohnen. Da kommen wir irgendwie bei anderen gesellschaftlichen Umständen raus, glaube ich.
Wahrscheinlich ja. Das schaffen wir heute auch nicht mehr, würde ich sagen. So haben wir jetzt einen freien Willen, das für heute einmal zu schließen.
Ich finde, das darf der Gast machen, wenn er das möchte, weil ich nenne nur die Literatur. Ich halte mich vornehm zurück.
Hat Rita jetzt entschieden frei?
Nö, bitte. Wenn er möchte. Möchtest du abschließende Worte sagen, Aaron?
Also Rita hat mir nicht die Gründe dafür. Nee, also, genau.
Das dauert hier noch eine Stunde.
Ja, nee, ich habe also kein Schlusswort mehr. Ich bin fertig.
Ich habe fertig. Ja, aber Literatur hattest du noch. Vielleicht nenne ich mal die genau, wir abgestimmt haben. Wir können das differenzieren
so in deine
und meine. Sollen wir? Ja. Nee, ich trage jetzt Zwietracht.
Wir haben halt vorher gearbeitet.
Im Gegensatz zu mir. Das ist
noch mehr Zwietracht. Großartig.
Ich kann da gut mit leben.
Ich hätte zu empfehlen von Popper und Eccles, dass ich und sein Gehirn, von Podcast Freies Handeln und Determinismus. Dann Grundlage von Hume, die Untersuchung über den menschlichen Verstand. Daniel Dennett, Elbow Room. Den Dennett wolltest du ergänzen.
Genau, auch gerne Freedom Evolves von ihm.
Genau. Ted Hondurek, wie frei sind wir? Das Determinismusproblem, das ist das, was mich damals im Studium in die Krise gestürzt hat. Lest das nicht, das ist schlecht.
Da kommt man über drüber weg.
Ja, ja. Irgendwann macht man einen Podcast, dann ist alles wieder heil. Peter Biri, das Handwerk der Freiheit, ist mir eben eingefallen, als du sprachst. Und sag du doch deine zwei Empfehlungen.
Ja, von dem eben schon benannten, jetzt zum dritten Mal benannten Gerd Keil als Einführungslektüre sehr empfehlenswert. Beide Bücher Willensfreiheit bei De Gruyter erschienen, 2018 jetzt in der dritten Auflage und bei Reklam Willensfreiheit und Determinismus, genau.
Sehr schön, das heißt, wir haben wieder Lesefutter. Wir müssen eigentlich irgendwann mal was damit machen. Mit diesen ganzen.
Ja, wochenlang lesen wäre gut.
Ja, oder mal so einen Büchertisch irgendwo machen oder so. Das ist ja das ist doch sehr schade.
Das stimmt.
Ich würde die alle mal gerne aufgereiht sehen. Wahrscheinlich hätte ich dann plötzlich Ritas Bücherregal zu Hause. Genau.
Denn was man nicht hat, das braucht man auch nicht.
Ja, ha, ha. Ja, ha, ha. Also das hat die Rita alles im Kopf.
Das ist nicht wahr.
Ja, also ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bin angefüllt mit neuen Gedanken, wie immer, wenn wir gesprochen haben. Und ich danke Aaron Langenfeld, dass er hier bei uns war.
Ich danke, dass ich hier sein durfte.
Der Rita natürlich wie immer.
Ich danke euch beiden.
Und jetzt. Die Rita hat gar nicht das Sprechding gemacht hier.
Nee, du kommst davon selber drauf, ne?
Ja, weil ich dich Freiheit. Ich habe Rita gerade angeguckt und dachte, Moment, bevor man Tschüss sagt, muss man ja noch sagen, wo wir erreichbar sind.
Für mich musst du das nicht tun.
Ja, aber für alle anderen. Man weiß ja immer nie, von wo überhaupt jemand wann bei uns einsteigt. Ja,
tu es für die anderen.
Ich tue es
auch für die Follower von Aaron.
Stimmt, hast du einen Twitter-Account oder sowas?
Nee, unser Institut, eine Facebook-Seite. Und
ja, da, willst du die kurz nennen?
Wo man euch stalken kann? Ich habe die nicht im Kopf, aber ich werde das hier verlinken.
Dass okay, man dann, sehr schön. Ja. Dann erreicht ihr uns unter wasdenkstdudenn.de. Ihr könnt uns E-Mails schreiben an rita@wasdenkstdudenn.de oder nora@wasdenkstdudenn.de. Wir würden das auch an Aaron weiterleiten, wenn ihr da Fragen oder Wünsche oder Feedback habt. Fanpost natürlich auf jeden Fall. Bei Twitter @wdd_podcast. Wir haben eine Facebook-Seite und bei Steady findet ihr uns auch. Da könnt ihr, wenn ihr mögt, einen Euro dalassen für unser Podcast zu Hause. Und ich glaube, das war es auch schon. Das sind ja auch üppige Möglichkeiten, uns zu erreichen. Und ich würde sagen, einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.